Thomas, du musst gleich ein bisschen die Kamera bewegen. Genau. Ja, Gott schenke uns jetzt ein Herz für sein Wort und ein Wort, das uns in unserem Herzen bewegt und trifft und trägt. Was bist du für ein Typ? Da gibt es ganz viele Antworten drauf. Mir ist das nochmal so ein bisschen zur Frage geworden, jetzt in meiner persönlichen Situation. Umzug und Betrachten der Dinge, die man so hat. Ich glaube, wir haben schon mal persönlich so miteinander an der einen oder anderen Stelle darüber gesprochen. Wie ist das eigentlich? Was nimmt man mit? Was lässt man da? Was wirft man weg? Was ist einem wichtig? Vielleicht haben sich einige schon gewundert, dass es hier vorne so unaufgeräumt aussieht und hier so merkwürdige Kisten stehen. In den Kisten sind Dinge drin, wo ich jetzt gesagt habe, bei meinem Umzug, als ich hier oben die Kisten ausgepackt habe, das war mal nett. Das fand ich nett oder wir fanden das nett. Aber jetzt entweder passt es nicht mehr oder ich kann da jetzt nichts mehr mit anfangen. Also das ist so ein ganzes Durcheinander. Hier, das war mal so Deko, aber die hat bei uns gar nicht gehangen. Die haben wir irgendwie nur, und meine Frau fand die nicht so nett und so. Das war so. Oder ich habe jetzt einen Kalender noch geschenkt gekriegt zum Abschied. Sehr nett, aber ich kann ihn leider nicht gebrauchen. Und wenn man ihn geschenkt gekriegt hat, dann sagt man das ja nicht so. Und aber also von 24 ist der jetzt, ne, für das kommende Jahr. Ich finde den auch schön, aber ich habe keinen Platz dafür auf dem Schreibtisch oder sonst wo. Brauche ich jetzt irgendwie nicht. Ich habe eine Lampe zum Beispiel hier, die stand bei uns auch, aber auch das funktioniert auch und ich finde sie nach wie vor auch irgendwie schön. Passt sogar, sehe ich jetzt gerade, wo ich es in der Hand habe, zur Deko im Schlafzimmer. Aber ich habe da jetzt was anderes, ist auch nichts mehr. Und da sind noch andere Sachen drin, auch Kleinigkeiten und so, irgendwie sowas. Wo habe ich den Mut, was wegzutun? Also, was bist du für ein Typ? Ein Sammler? Ich habe schon gehört von manchen, die haben alles voll. Könnte man ja noch mal gebrauchen. Stimmt, könnte man vielleicht. In der Realität eigentlich fast nie. Auf der anderen Seite passiert es ja manchmal, dass man dann den Mut gehabt hat, was wegzuwerfen und irgendwann denkt man, jetzt vielleicht doch. Und dann schwankt man so hin und her zwischen dem, was man gerne hätte und dem, was man dann doch weggetan hat. Was für ein Typ bin ich? Kann ich Dinge wegtun oder sammle ich eher? Am schwierigsten ist das ja vielleicht auch manchmal bei den sehr persönlichen Erinnerungen an eigene Lebensgeschichten oder an andere Menschen, an Kinder vielleicht oder an Eltern oder Großeltern. Und dann tut man das irgendwie weg. Als eine meiner Omas starb, hat meine Mutter dann so das ganze Geschirr dahingestellt und hat gesagt, das kannst du doch alles noch gebrauchen. Also zum einen hatten wir schon kompletten Haushalt, also das konnten wir sowieso nicht mehr gebrauchen. Und zum anderen fanden wir es auch nicht schön. Und das war für meine Mutter echt schwierig, wo wir gesagt haben, nicht ein einziges Teil davon wollen wir haben, weil für sie hingen da eben auch persönliche Geschichten dahinter und Erinnerungen. Das war ja auch ein Stück weit ihrs mit als Kind dieser Mutter. So ist das. Manche heben alles auf. Da hat man vor 30 Jahren mal eine Zeitschrift abonniert und eigentlich liest man sie heute gar nicht mehr, aber man hat sie immer noch irgendwo gelagert. Oder das Schreibheft aus der Schulzeit. Jedes Kinderbuch, jede Postkarte und jede Tasse, selbst wenn sie abgebrochene Henkel hat. Und es gibt andere, die leichten Herzens wegwerfen, was sie nicht mehr brauchen. Ich selber habe gemerkt, ich glaube, ich bin irgendwo dazwischen. So zwischen manches ist mir was wert, also Bücher kann ich meistens nicht so gut wegtun, aber andere Dinge doch relativ leichten Herzens und vielleicht geht euch das ja auch so. Ich glaube, es ist schon eine Kunst zu wissen, ob man noch mal etwas gebraucht oder behalten sollte oder ob es eben in die Tonne gehört oder verschenkt oder sonst irgendwohin. Wegwerfen oder behalten. Rein äußerlich kann man da vielleicht irgendwo was hinkriegen. Aber schwieriger oder was heißt tiefgreifender wird es, wenn es nicht um äußere Dinge geht, um eine Lampe, einen Kalender oder irgendeine Tasse oder alte Bilder, sondern wenn es um die Frage geht, was will ich eigentlich behalten in der Beziehung zu anderen Menschen. Und im Hebräerbrief haben wir heute ein Bibelwort, wo davon die Rede ist, will ich das Vertrauen auf Gott behalten, festhalten, will ich weiterhin darauf setzen. Werft euer Vertrauen nicht weg, heißt es in Hebräer 10, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Zwei Verse aus diesem Kapitel. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Mir ist, weil ich das Thema jetzt ja auch hatte, im Herzen und vorbereitet hatte, in diesem Gottesdienst, den Beginn, den wir bisher hatten, nochmal so aufgefallen, dass ganz viel am Anfang bis jetzt davon die Rede war, dass es sich lohnt, bei Gott zu bleiben. In der Einleitung von Frigga kam auch so sinngemäß dieser Satz vor, wer auf Gott vertraut, der, also Gott wird es gut machen und wird es ausführen und wird man darüber staunen. So sinngemäß hieß es da so etwa. Ich habe ein bisschen gestutzt, muss ich an dieser Stelle sagen, und habe mich gefragt, stimmt das für mich eigentlich? Stimmt das für meine Lebensgeschichte und stimmt das für eure Lebensgeschichten? Dass da, wo das, wo Gott, Gott hier ist, wo Gott wirkt in Gemeinde und im Leben, dass es alles irgendwie immer gut wird, dass immer was Gutes dabei herauskommt. Im Römerbrief sagt Paulus, dass wer auf Gott vertraut, also Gott wird alle Dinge zum Besten machen. Ich muss gestehen, ich kann das nicht immer entdecken. Ich habe manchmal hinter solchen Sätzen ein Fragezeichen für mich innerlich. Mein Blick, meine Erfahrung, meine Art, die Dinge zu sehen, lässt mich das eben längst nicht immer entdecken, dass alles zum Besten wird. Oder dass alles gut wird, wenn ich auf Gott vertraue und wenn ich mein Leben mit ihm lebe und versuche, das so zu machen, wie es Gott mir gegeben hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in manchen von euch diese Frage auch da ist, stimmt das eigentlich? Es ist ja nicht so, dass ich deshalb mein Vertrauen auf Gott wegwerfen will. Es ist ja nicht so, dass ich deshalb sage, ach, ja, das stimmt sowieso alles irgendwie nicht. Aber ich merke, dass mein Vertrauen auf Gott manchmal auch ganz schön herausgefordert ist. Und vielleicht ist das auch die Situation der Gemeinde, an die hier der Schreiber dieses Briefes an die Hebräer denkt, dass er hier eine Gemeinde vor sich hat, die in ihrem Anfangsvertrauen inzwischen auch gestört ist, die in ihrem Anfangsvertrauen und vielleicht auch in ihrer Anfangsbegeisterung für Jesus manches doch auch nachgelassen hat. Da sind manche misstrauisch geworden, eben im Blick auf den eigenen Glauben und finden mit einmal anderes viel interessanter. Danke, Stefan. Dankeschön. Und wer kennt solche Menschen nicht, die mit Jesus angefangen haben, die mit Jesus Schritte gemacht haben, vielleicht eher in der Jugendzeit oder sonst so. Und irgendwann ist das verblasst. Und irgendwann hat es nachgelassen. Und irgendwann sieht man solche Menschen, vielleicht sind sie eigene Kinder, der eigene Partner oder Menschen in seinem Umfeld. Und manchmal fragt man sich, ist da eigentlich noch Glauben an Jesus oder was ist bei da noch da? Da sind vielleicht manche Menschen, die auch so angefangen haben und die skeptisch geworden sind oder misstrauisch gegenüber der Weiterentwicklung ihres Kinderglaubens. Aber irgendwann zerbricht der Kinderglaube an den Herausforderungen des Lebens. Oder andere sind misstrauisch geworden, ob der Glaube an Jesus Christus und das Miteinanderleben in der Gemeinde überhaupt noch eine Zukunft hat. Und die Gottesdienstbesucher werden immer weniger. Da sind andere, die haben auf Jesus gesetzt, haben gebetet, haben gehofft, haben Dinge, sind konkrete Schritte gegangen und es ist längst nicht so geworden, wie sie sich das innerlich ausgemalt haben. Ich habe immer den Eindruck, das ist eine der größten Herausforderungen für uns Christen, damals wahrscheinlich schon und heute auch, dass wir einerseits eingeladen sind, vertrauensvoll zu beten, Gott, du hast es in der Hand und wir bitten dich jetzt, Gott, in deinem und im Jesu Namen, um dieses und jenes, um Gesundheit für einen Menschen, um Entwicklung der Gemeinde, um Veränderung in dieser Welt und vieles anderes fällt uns mehr ein. Und dann mit einmal umgehen zu müssen damit, dass es nicht so wird. Jetzt nicht, morgen nicht. Und wer kann schon sagen, ich bete jetzt 10 Jahre lang oder 20. Und dann spricht der Hebräerbrief hier von diesen beiden. Werft euer Vertrauen nicht weg, Geduld aber ist nötig. Also hier ist einer, der relativ realistisch ist, der nicht oben in den Wolken schwebt, sondern hier ist einer, der beides kennt in seinem Leben und das der Gemeinde auch zusagt, Vertrauen auf Jesus, auf Gott, auf seine Verheißungen und Zusagen. Und gleichzeitig, es macht eben, Gott macht nicht Schnips und dann ist gleich, sondern Geduld. Geduld ist ja etwas für manche eher schwierig. Einer meiner älteren Brüder, also Glaubensbrüder in Schleswig, sagte immer, Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. Da ist genau das Problem. Dass das manchmal so schwierig ist. Mit Gott und seinen Verheißungen zu leben und zu entdecken, es wird nicht sofort. Und dass es sich trotzdem lohnt, an Gott dran zu bleiben und dieses Vertrauen zu behalten. Mir hilft es manchmal in solchen Situationen, wenn andere, wenn ich an anderen etwas von ihren Vertrauensgeschichten zu Jesus und zum Glauben zu Gott entdecken kann. Manchmal hilft mir das. Wenn ich da sehe, ja, die sind durchgetragen worden, die sind gehalten worden, selbst wenn es nicht so geworden ist, wie sie sich das ausgemalt haben. Und das kann man auch üben. Und ich merke auch für mich, dass man das einüben kann, dass man nicht immer wieder von Null anfangen muss. Ich weiß nicht, ob von euch schon mal jemand in einem Hochseilgarten war. Wer hat das schon mal gemacht? Ja, die bisschen Jüngeren, genau. Ja, du bist auch noch ein bisschen jünger, genau. Ja, nein, ich meine ja, also nicht nur von unten angeguckt, sondern so richtig reingeklettert. Das ist ja einfach, von unten angucken. Und dann kann man sich wundern und staunen, boah, was machen die da oben? Und mal abgesehen davon, dass das manchmal sehr anstrengend sein kann, aber ich erinnere mich an mein erstes Mal. Mit meiner Frau war ich da irgendwie, waren wir da auf so einem Hochseilgarten. Und irgendwann haben wir uns dann reingewagt und ganz am Schluss, die allerletzte Übung, oder die in diesem Parcours war, da war so eine Plattform auf, weiß ich nicht, gefühlt 10 Meter hoch. Und dann sollte man sich natürlich anschnallen und runterspringen. Ja, stellt euch das mal vor. Plattform, 10 Meter, runterspringen. Alles andere haben wir ja vorher auch geschafft und man war ja angeschnallt und denkt, ja, das haben andere ja auch gemacht und so, aber trotzdem, dann steht man da und denkt, oh. Und zum Glück war vor mir einer aus unserer Gruppe. Und der hat das gemacht und ich habe das dann gesehen und er ist runtergesprungen. Und das war so ein Seilzug, da fällt man ein paar Zentimeter und dann hakt das hier ein und dann kommt man so ganz langsam runter und sanft und es war überhaupt kein Problem. Zum Glück war der vorher. Und ich dann eingehängt, gar nicht lange geguckt und gleich gesprungen. Zum Glück war der vorher. Da habe ich was gesehen, habe ich was entdeckt. Vielleicht ist das im Glauben manchmal so ähnlich. Dass wir hin und wieder, wenn unser eigenes Vertrauen, unser eigener Mut, unser eigenes Wissen, Gott ist da und hält, wenn das manchmal nicht so richtig tragen will, dass wir andere Schwestern und Brüder brauchen, an denen wir das sehen, die sind einen Schritt gegangen. Die haben etwas ausprobiert und sind nicht am Boden zerstellt, sind nicht untergegangen. Ihr Lieben, auch darum brauchen wir Schwestern und Brüder, weil wir es im Glauben längst nicht immer alleine hinkriegen, sondern weil wir miteinander an diesen Jesus unterwegs sind. Und darum schreiben die Briefe des Neuen Testaments ja übrigens in aller Regel nicht an Einzelpersonen geschrieben, sondern da heißt es immer ihr, an Gemeinden, an viele. Ihr sollt das Vertrauen nicht wegwerfen, nicht du. Ihr sollt Geduld einüben, nicht du. Also natürlich du auch immer. Aber unser Glaube wird alleine fast nie richtig gelingen. Sondern wir glauben, vertrauen, üben Geduld ein in unserem Miteinander. Darum sind Schwestern und Brüder so unglaublich wichtig. Ich kann es an ihnen sehen und umgekehrt. Sie können es an mir entdecken, wie dieser Glaube aussieht und sich bewähren kann. Werft euer Vertrauen nicht weg. Wie gut, wenn ich jemand habe, an dem ich das dann sehen kann. Übrigens, das ist dann das Zweite, wenn man so einen Hochseilgarten da mal gemacht hat und gut durchgekommen ist. Beim zweiten und dritten Mal geht es schon viel leichter. Und beim fünften Mal wird es fast schon langweilig. Im Glauben nicht, aber beim Hochseilgarten wird es dann schon fast langweilig. Und jetzt habe ich schon lange einen nicht mehr gemacht. In Eckernförde ist einer, da gibt es auch so eine Plattform. Da muss man aber, glaube ich, 25 Meter hoch, nur ein Baum. Bis man oben bin, dann bin ich schon völlig fertig, weil es so anstrengend ist, so eine Strickleiter hoch. Und dann steht man da oben und dann... Aber das habe ich beim 5. oder 6. Mal gemacht und das war dann gar kein Problem mehr. Anschnallen, runterspringen und geht. So ist das. Man kann das üben, dieses Vertrauen. Nicht, dass es dann immer leicht geht, aber es ist längst nicht immer so schwierig wie am Anfang. Es wird an manchen Stellen leichter. Und man entdeckt mehr und mehr in seiner Lebens- und Glaubensgeschichte, Jesus ist vertrauenswürdig. Und da hinkt jetzt der Vergleich mit dem Hochseilgarten, da stürzt man ja normalerweise nicht ab. Selbst wenn man in der Lebens- und Glaubensgeschichte manchmal die Erfahrung macht oder die Fragen zumindest groß werden, Jesus, wo warst du denn jetzt eigentlich? Je länger man es eingeübt hat mit ihm, desto leichter wird es manchmal wieder aufzustehen und zu sagen, Jesus, ich bleibe trotzdem dran bei dir. Ich bleibe trotzdem mit dir unterwegs, auch wenn meine innere Erfahrung oder meine äußere Erfahrung jetzt nicht ganz dem entspricht, was ich eigentlich erhofft und mir gewünscht habe. Jesus hält. Er hält uns fest in den Gurten, wenn wir mal abstürzen. Was er sagt, darauf können wir uns verlassen. Das ist unsere tiefe Glaubensüberzeugung. Und darum dürfen wir die Schritte wagen, manchmal den ersten Schritt über die Kante hinweg. Und es ist ja unglaublich faszinierend, wenn man das manchmal entdecken kann, welche Glaubensschritte Menschen gewagt haben. Es gibt die großen Glaubensgeschichten, da werden dann Bücher geschrieben von irgendwelchen Missionaren, die sonst wohin gegangen sind, von irgendwelchen Menschen, die hier bei uns in unseren Breiten sich auf ihre Art und Weise aufgemacht haben, Jesus und Glauben zu entdecken und auf sein Wort hin Schritte und Wege zu gehen und manches aufzugeben, eben den Schritt über die Kante zu gehen. Da finden wir uns vielleicht längst nicht immer wieder. Unsere Glaubensschritte oder unsere Lebensgeschichten sind ja oft viel, viel einfacher und viel, in Anführungsstrichen, normaler. Aber nichtdestotrotz, auch an dieser Stelle sind wir immer wieder herausgefordert und gefragt. Die Hebräer damals haben diesen ersten Schritt gewagt. Sie blieben lange Zeit stark und sagten, wir haben dieses Vertrauen. Jesus wird seine Verheißungen erfüllen, auf ihn hoffen wir. Die Länge der Zeit hat es mit sich gebracht, dass sie es manchmal nicht mehr durchhalten konnten. Eben gewagt zu vertrauen, dass Jesus meine Mutter heilt, aber sie ist trotzdem gestorben. Ich habe es gewagt, meinen Freunden von Jesus zu erzählen und jetzt stehe ich in der Klasse ganz blöde da und sie gucken mich immer so komisch an. Ich habe es gewagt, Jesus zu vertrauen, dass er unsere Ehe rettet und nun ist sie doch gescheitert. So ist das dann doch manchmal in unserem Leben. Und dann steht man da und wiegt ab, hat sich's gelohnt? Oder ja doch nicht. Da dürfen wir hören, dieses Wort, werft es nicht weg. Denn Gott hat eine große Belohnung. Geduld aber ist nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Zum Vertrauen auf Gott gehört immer die Geduld. Geduld, ja, ist manchmal schwierig. Eltern wissen das. Geduld zu haben, mit den Kindern umzugehen. Und manches Mal geht es weit über unsere Geduldsmöglichkeiten hinaus. Und man sitzt da und denkt, oh. Junge Mutter sagte mir mal, ich liebe meine Kinder, ja, aber manchmal könnte ich sie in die Tonne tun. Dann ist sämtliche Gedulds- und andere Kräfte völlig aufgebraucht. Und man denkt, wie konnte ich nur Kinder kriegen? Jeder, der verheiratet ist, braucht Geduld. Wie soll das anders gehen? Also das erste Ehejahr ist ja immer noch ganz nett. Aber wir haben Leute das hingekriegt, die 50 Jahre, 60 Jahre verheiratet sind. In Schleswig habe ich gerade mit einem Ehepaar Diamanten eine Hochzeit gefeiert. Und denen nehme ich es ab, dass sie nicht nur nebeneinander herleben, weil man das so macht, sondern weil sie richtig fröhlich bei allen Schwierigkeiten unterwegs sind. Ein Sportler braucht Geduld, um zu den Leistungen zu kommen, die er sich ausmalt. Jeder braucht Geduld. Und vor allen Dingen auch, wer mit Jesus unterwegs ist, der braucht Geduld. Und beides gehört für uns zusammen. Und ich hoffe mir, dass ihr das heute ein Stück weit mitnehmen könnt. Diese Einladung nochmal zu hören, ganz neu vielleicht wieder. Ich weiß nicht, welcher Lebenssituation du jetzt so bist, aber das nochmal zu hören. Hör nicht auf, mit Jesus unterwegs zu sein. Wirf dein Vertrauen nicht weg, dass er bei dir ist, dich an die Hand nimmt und seinen guten Weg führt. Ob du das jetzt spürst oder nicht. Ob manches in deinem Leben so aussieht, dass du denkst, das brauche ich jetzt nicht. Ich wünsche mir was anderes. Wirf das Vertrauen nicht weg. In In einer alten Übersetzung heißt es hier sogar, das Wort kennt heute wahrscheinlich kein Mensch mehr, oder zumindest die Jüngeren nicht, Freimut. Ich weiß nicht, ihr da oben, die Jüngeren. Freimut, hast du es schon mal gehört? Danilo, oder den Begriff? Ich weiß gar nicht, ob der noch im Duden drin steht, aber wahrscheinlich oder so. Freimut, das steht noch in so einer alten Übersetzung. Es steht hier, Luther hat Vertrauen übersetzt. Freimut ist ja sowas wie, in großer Freiheit leben zu können, um etwas unternehmen zu können. Freiheit zu haben, unterwegs zu sein zu Dingen, die vielleicht herausfordernd sind, die eben Mut erfordern. Das steht hier eigentlich. Freimut. Vertrauen. Und im Vertrauen auf Jesus, da kann in uns das wachsen, dass wir mit einmal neue Luft kriegen, den Atem der Freiheit spüren und anfangen, Dinge zu tun, wo wir sagen, das hätte ich mir sonst nie getraut. Hört das heute als Einladung. Und lasst es euch zusagen, manchmal kann es dauern. Und nehmt euch Menschen, Schwestern und Brüder an die Seite, die euch stärken und ermutigen und sagen, bleib dran. Ich denke an dich, bete für dich und bete du für mich. Wer Jesus vertraut, der wird beschenkt. Geduld lohnt sich. Wir werden mit Jesus erleben, oder das werden wir mit Jesus erleben. Daran glauben wir. Und irgendwann werden wir sagen können, es war richtig gut, ihm vertraut zu haben. Amen.